Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen. In dieser Folge wollen wir euch zwei unbekannte Instrumente vorstellen. Sigrid hat dazu ein Interview mit Lars David Kellner geführt, der uns einen Einblick in sein Instrument, das Harmonium, gibt. Anschließend präsentiere ich euch noch das Trommscheit bzw. die Tromba Marina, ein Streichinstrument, das aber wie eine Trompete klingt.
Tonstudien, euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
Heute haben wir Lars David Kellner zu Gast. Bevor wir auf das Kunstharmonium zu sprechen kommen, ein paar Worte zu Ihnen. Wie war Ihr künstlerischer Werdegang? Haben Sie Kunstharmonium studiert?
Ja, ich hätte gern Kunstharmonium studiert, aber das geht leider nicht. Zumindest nicht in Deutschland und ich befürchte in anderen Ländern möglicherweise auch nicht. Ich bin studierter Konzertpianist und das Harmonium kam dann irgendwann mal dazu und ich bin sehr happy drüber.
Ein Harmonium kennt man vielleicht als das Instrument, das in kleinen Kapellen steht, als Ersatz für eine Pfeifenorgel. Wie funktioniert denn ein Harmonium?
Das Harmonium sieht auf den ersten Blick vielleicht aus wie ein Klavier, aber wenn man sich dann wirklich mal dran setzt und spielen möchte, dann lernt man ganz schnell das Instrument kennen in seiner Art und Weise und die ist völlig unterschiedlich im Vergleich zum Klavier. Das Harmonium funktioniert nämlich mit Luft. Und um diesen Luftstrom zu generieren, brauche ich die Beine. Das heißt, ich muss beim Harmonium treten. Und dann gibt es verschiedene Kniehebel und verschiedene Register und dann natürlich das, was die Hände auf der Klaviatur machen. Und so entsteht dann der Klang.
Und das ist auch das Kunstharmonium oder wo ist der Unterschied zwischen Harmonium und Kunstharmonium?
Das Kunstharmonium ist quasi die allerhöchste Ausführung eines Harmoniums. Und um tatsächlich von einem Kunstharmonium sprechen zu dürfen, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Zum Beispiel eine reiche Palette von Registern, man spricht da von der Disposition. Und gewisse Register sind da sozusagen vorausgesetzt, wenn man vor einem Kunstharmonium sprechen möchte. Darüber hinaus noch mehrere andere Kriterien, zum Beispiel die Expressivität, das heißt, das, was ich an Windstrom generiere, soll sich in der Art und Weise auch oben auf dem Manual auswirken. Und beim Kunstharmonium dann, jetzt kommt der schwierige Begriff, die Doppelexpression, die jetzt mit der einfachen Expression gar nicht so viel zu tun hat, sondern es ist sozusagen die Steuerung zwischen der linken Hälfte, der Basshälfte, und der rechten Hälfte, der Diskanthälfte. Also das klingt alles ziemlich komplex, ist es auch, wenn man es spielt.
Ich habe einmal in einer kleinen Kapelle bei einer Andacht ein Harmonium gespielt und das war eine große Herausforderung, die Pedale eben für diese Windzufuhr der Metallzungen ständig zu treten. Ich hätte es beinahe vergessen einmal. Wie ist denn das bei Ihnen als ursprünglicher Pianist?
Eine große Umstellung, aber natürlich auch gleichzeitig eine große Herausforderung. Ich bin ja damals zum Harmonium gekommen, weil ich bei meinem Quellenstudium, ich bin ja einer, der sehr gerne die Manuskripte der Komponisten im Original durchstöbert. Und da bin ich von mehreren meiner Lieblingskomponisten immer wieder auf die Instrumentierung Klavier oder Harmonium gestoßen. Und ich habe mir gedacht, ja, Wahnsinn, wie spielt man denn das auf dem Harmonium, das, was man auf dem Klavier gewohnt ist, wie mag das auf einem anderen Instrument klingen? Und dann war eigentlich meine Neugier entfacht und seitdem brenne ich auch für das Harmonium. Natürlich auch weiterhin fürs Klavier, aber das Harmonium lässt mich nicht los.
Es ist bestimmt eine große Herausforderung, dieses Instrument konzertreif zu erlernen. Sie haben wahrscheinlich auch zu Hause ein Kunstharmonium stehen.
Ja.
Was ist denn das für eines?
Ich habe zwei Kunstharmoniums. Das eine ist das Lindholm Saugwind Kunstharmonium, das Sie bereits kennen. Sie waren ja mal auch auf einem meiner Konzerte. Und das andere ist ein Müstel und das arbeitet mit Druckwind. Und das ist wieder jetzt von der Anatomie her auch eine ganz andere Geschichte.
Und Sie nehmen das Instrument für Konzerte tatsächlich immer mit? Weil es ist ja nicht einfach so in einem Konzertsaal oder in einer Kirche vorhanden.
Ja, das ist die Krux. Wenn ich Harmoniumkonzerte spiele, bin ich auf mein eigenes Instrument angewiesen. Wie Sie sagen, in Konzertlocations findet man quasi nie funktionierende Harmoniums. Und selbst wenn da eines stünde, dann müsste man sich so mit den Registern und mit der Eigenheit der Kniehebel und mit allem, wie das Instrument so reagiert, auseinandersetzen. Also bis man das Instrument kennt, vergeht Zeit. Und dann nehme ich lieber mein eigenes Instrument mit, dann muss ich mich nämlich nur an die veränderte Akustik anpassen und weiß ansonsten, wie alles läuft.
Ich kann mich gut erinnern, wie sehr ich mich gewundert habe über die vielfältigen Klangmöglichkeiten bei dem Instrument, siehe auch Lautstärkeveränderung. Wie funktioniert das?
Also die Lautstärkenveränderung ist ja eigentlich das Kriterium, was beim Harmonium am hervorstechendsten ist. Man kann sozusagen einen Akkord, wenn der mal angeschlagen ist und er klingt, kann man dem, während er klingt, noch mehr Lautstärke geben oder auch wieder Lautstärke wegnehmen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie man da mit der Dynamik umgehen kann. Zum einen, wie schon erwähnt, mit dem Luftfluss, den ich mit den Beinen generiere. Dann mit den Kniehebeln, zum Beispiel bei dem Instrument, das Sie kennen, ist es so, wenn ich mit den Knien nach außen mich bewege, sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Knie, dann nimmt die Dynamik zu, das heißt, es wird lauter. Und dann kann ich natürlich auch noch die Lautstärke verändern, indem ich Register zuschalte, die entsprechend markant klingen. Also es gibt viele verschiedene Ebenen, wie ich Dynamik, wie ich Lautstärke generieren kann.
Wie kommt man denn überhaupt an ein brauchbares Kunstharmonium? Wo kauft man solch ein Instrument?
Ja, das ist ein langwieriger Prozess. Ich suche ja eigentlich seit 10 Jahren, kann man sagen, ein Saugwind-Kunstharmonium, weil ich ein großer Fan des Saugwind-Systems bin. Und diese Saugwind-Kunstharmoniums sind wahnsinnig dünn gesät. Und man sieht die ganz selten mal in Internetforen angeboten. Und wenn man sie dort findet, sind es in der Regel Instrumente, die eine Generalüberholung brauchen. Das heißt, viele, viele Dutzend Stunden Arbeitszeit, die da reinfließen. Und time is money, wissen wir ja. Das heißt, wenn man tatsächlich so ein Instrument mal findet und kauft, dann muss man es zum Spezialisten geben. Der richtet das her, es vergeht viel Zeit. Und wenn man Glück hat, dann kommt es in einem Zustand, wo man sagt, jawohl, ich habe ein Kunstharmonium und ich kann jetzt alles machen, was mich innerlich so bewegt.
Ist dann dieses Kunstharmonium später, wenn es dann bei Ihnen steht, ist es pflegeintensiv? Also ein Flügel muss man immer stimmen zum Beispiel oder intonieren. Wie ist denn das beim Kunstharmonium?
Also das Harmonium per se ist ja relativ wenig wartungsbedürftig, sage ich mal. Das war ja auch der große Vorteil gegenüber dem Klavier, wie Sie sagen, Stimmung muss regelmäßig erfolgen. Eine Harmoniumzunge, eine Metallzunge, die stimmen Sie einmal und dann bleibt die so. Es sei denn, sie verrostet oder es kommt ein Körnchen Staub rein. Deswegen war ja auch das Harmonium vor 100 Jahren in Deutschland numerisch häufiger als das Klavier. Das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen. Also in jedem gut bürgerlichen Haus war ein Harmonium. Und das Harmonium war damals auch, zumindest was jetzt die einfacheren Instrumente angeht, billiger als ein Klavier. Also viele Vorzüge und viele Argumente, die für den Kauf eines Harmoniums sprachen. Es kostet nicht so viel und der Klavierstimmer muss nicht regelmäßig kommen. Aber natürlich bei den Instrumenten, die ich habe, jetzt zum Beispiel bei diesem Saugwind-Kunstharmonium, gibt es viele mechanische Geschichten, die man regelmäßig warten muss, weil sonst Störgeräusche auftreten. Und ich habe ja im Jahr mehrere Auftritte und sozusagen deswegen muss das Instrument immer in einem Zustand sein, wo ich sagen kann, jawohl, jetzt spiele ich ein Konzert und dann muss einfach alles passen. Weil wenn ich da vorne sitze und es knarzt und quietscht, dann hat keiner was davon.
Sie haben vorhin Kompositionen und Komponisten erwähnt. Wer hat denn vor allem für Harmonium geschrieben? Welche Komponisten?
Also das, was mich in den letzten Jahren und speziell jetzt zur Zeit in der Pandemie beschäftigt hat, war Franz Liszt. Da habe ich tatsächlich 5 Alben aufgenommen mit den ganzen Werken für Harmonium Solo. Das war ein ganz spannendes Unterfangen und da habe ich jetzt den Komponisten Liszt auch nochmal von einer anderen Seite erleben dürfen. 2018 habe ich mein Piano-Album von Liszt veröffentlicht und da war dann schon das große Interesse meinerseits da, die Stücke, die ich auf dem Klavier präsentiere, auch auf dem Harmonium zu spielen. Also das war Liszt und dann gab es ja vor 2 Jahren das Jubiläum von Max Reger und siehe da, Max Reger hat auch fürs Harmonium komponiert, natürlich im Vergleich zu Liszt wesentlich weniger, aber auch einige sehr interessante Bearbeitungen, Liedbearbeitungen eigener Werke für Harmonium Solo, die übrigens in Kooperation mit seinem Vater entstanden, also ein ganz interessantes Vater-Sohn-Projekt. Und das hat mich auch einige Zeit lang beschäftigt und die Werke von Max Reger sind natürlich wieder ganz anders als die von Franz Liszt. Der Reger schreibt ja doch sehr üppig und sehr komplex. Die Werke von Franz Liszt sind ja eher asketisch und eher sparsam. Und jetzt in diesem Jahr hat mich sehr beschäftigt Siegfried Karg-Ehlert. Und das ist ja der Name, der zwangsläufig fällt, wenn man Harmonium-Kompositionen, die jetzt auch für den Konzertsaal gedacht sind, erwähnt. Siegfried Karg-Ehlert war einer, der speziell für das Kunstharmonium geschrieben hat. Und ich habe jetzt einige seiner späten Opera ausgewählt und habe jetzt gerade eben vor wenigen Wochen ein Album rausgebracht mit Opus 102, 103 und 104 von Siegfried Karg-Ehlert.
Und die Werke von Franz Liszt, war das Ihre Idee, die Klaviersachen auf Harmonium zu übertragen oder wie kamen Sie auf Liszt?
Die Klavierwerke, vor allem die späten Klavierwerke, werden von Liszt immer wieder mal instrumentiert für Klavier oder Harmonium oder für Klavier oder Orgel, manchmal auch gar nicht. Dann schreibt er irgendwie für Tasteninstrument und der Musikwissenschaftler oder der Instrumentalsolist fragt sich, ja, was meint er denn jetzt? Insofern war für mich nach Abschluss dieses Klavierprojekts mit den Spätwerken von Liszt eigentlich die logische Konsequenz, dass ich mich jetzt mit der Instruktion des Komponisten, nämlich diesem Oder Harmonium, auseinandersetze. Und daher kam es eigentlich.
Es gibt also viele Originalkompositionen für Harmonium aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Wie steht es denn um zeitgenössische Kompositionen? Wird nach wie vor für Harmonium komponiert?
Es wird jetzt Gott sei Dank wieder für Harmonium komponiert. Das Harmonium erlebt ja in Fachkreisen durchaus eine gewisse Renaissance, ja eigentlich spätestens seit den 1990er Jahren. Und es gibt jetzt tatsächlich sehr schöne, moderne Kompositionen für Harmonium, wo das Instrument auch durchaus experimentell behandelt wird. Ich habe zu Jahresbeginn zum Beispiel von Thaddäus Claus ein sehr schönes Werk aufgenommen. Das besteht aus mehreren Kleinigkeiten, wie er sie nennt. Und jede Kleinigkeit hat so ihr Spezifikum, wie das Harmonium angefasst wird. Und das hat mir große Freude bereitet.
Sie sind ursprünglich Pianist. Wie unterscheidet sich denn der Anschlag zwischen Klavier und Harmonium?
Komplett, weil beim Klavier ist ja die Anschlagskultur steht ja eigentlich über allem. Und beim Klavier ist es halt so, wenn Sie den Ton dann mal schön angeschlagen haben, dann ist der Ton weg. Also es ist quasi wie ein Stein, den Sie werfen und der Stein hat die Hand verlassen. Und Sie können den Stein nimmer beeinflussen. Beim Harmonium ist der Fokus eigentlich weniger auf den Zeitpunkt des Anschlags gerichtet, sondern auf die Zeitdauer, während der Ton klingt oder während der Akkord klingt. Was mache ich damit? Und insofern ist das für den Instrumentalsolisten von der inneren Haltung her eine komplett andere Geschichte. Konzentriere ich mich auf den Zeitpunkt des Anschlags, wie beim Klavier, oder konzentriere ich mich auf den Ton und wie er sich in der Zeit entwickelt?
Und Sie haben ja vor kurzem ein Konzert als Pianist gegeben. Mhm. Und 3 Wochen vorher habe ich Sie in einem abendfüllenden Konzert auf dem Kunstharmonium gehört.
Ja.
Und wie schwierig ist es denn für Sie, umzusteigen? Brauchen Sie da immer gewisse Einspielzeit?
Es ist mittlerweile überhaupt nicht mehr schwierig, umzusteigen, weil ich diesen gewagten Spagat ja auch zum Teil in den Konzerten an einem Abend dann vollbringe. Also es ist dann einmal durchaus ein Flügel, ein Harmonium und eine Celesta auf der Bühne. Und ich hüpfe mal hierhin und mal dahin. Man muss sich natürlich in dem Moment, wo man sich vor das Instrument hinsetzt, klar machen, wovor man sitzt. Aber wenn man dann einfach sich mit dem Instrument genügend vertraut gemacht hat und die Instrumente, die bei mir stehen, die kenne ich ja in- und auswendig, dann bin ich sozusagen mit dem ersten Ton voll dabei.
Interessant, Sie spielen auch oder haben auch eine Celesta?
Ich habe auch eine Celesta und die nehme ich auch regelmäßig mit. Die Celesta ist, wo wir jetzt gerade über Anschlagskultur gesprochen haben, viel näher am Klavier als am Harmonium, wobei es interessanterweise ja auch viele Harmoniums gibt, die Celesta mit an Bord haben. Also es gibt Kombinationsinstrumente. Da haben sie auf dem oberen Manual die Celesta und auf dem unteren das Harmonium. Und man kann dann sozusagen als Special Effekt die Celesta mit dazuschalten, mit einem speziellen Register.
Das stelle ich mir jetzt total interessant vor.
Ja.
Also ein super Klang dann.
Das, ein toller Klang und natürlich hochkomplex zu spielen.
Mhm. Das tun Sie sich nicht an, das mit in einen Konzertsaal oder in eine Kirche mitzunehmen?
Ach doch, weil es ist ja nichts anderes als ein Harmonium, das ein bisschen höher ist als sonst. Und nachdem ich eh immer mit dem 3,5-Tonner unterwegs bin und der Hebebühne ist es wurscht, dann stelle ich halt ein Harmonium mit Celesta drauf. Das fährt sich so oder so hydraulisch ganz easy nach oben. Gar kein Problem.
Ja, wunderbar. Und welche Werke spielen Sie da dann?
Da gibt es tatsächlich auch spezielle Werke, zum Beispiel von Müstel selber. Müstel ist ja ein Name, der bei Druckwind-Kunstharmoniums fallen muss. Das sind einfach sozusagen die Steinways unter den Druckwind-Kunstharmoniums. Und für die Kombinationsinstrumente gibt es wieder eine ganz eigene Literatur. Man kann natürlich auch bei Komponisten, die in puncto Instrumentierung ein bisschen liberaler umgehen, und da gehört der Franz Liszt dazu, könnte man natürlich auch auf solchen Instrumenten Werke von Liszt spielen. Und ich schrecke auch davor nichts zurück und mache das einfach.
Das ist wirklich sehr interessant.
Jetzt hören wir einen Ausschnitt aus der Romanze in A-Moll von Max Reger, gespielt von Lars David Kellner auf dem Kunstharmonium.
Danke, Herr Kellner, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, sich und vor allem dieses besondere Instrument, das Kunstharmonium, vorzustellen.
Ich bedanke mich auch, war eine große Freude.
Jetzt möchte ich euch noch das Trummscheid bzw. die Tromba Marina vorstellen. Das Instrument hat viele verschiedene Namen, die mehrheitlich auf seinen trompetenähnlichen Klang verweisen, dazu aber später mehr. Heute unterscheidet man den Begriff Trummscheid für den älteren Bautyp, der etwa um 1400 entwickelt wurde, sowie Tromba Marina für den baulich davon abweichenden jüngeren Typ.
Marina, hat das etwas mit der Seefahrt zu tun?
Der Name Tromba Marina ist durch die Verknüpfung mit einem von Matrosen gebrauchten Signalgerät zu erklären. Möglicherweise liegt dem nämlich eine Verwechslung mit einem ebenfalls Tromba Marina genannten, von Seeleuten gebrauchten großen Sprachrohr zugrunde.
Und was ist das denn jetzt für ein Instrument?
Das Instrument ist wirklich eigenartig. Das Trummscheid entwickelte sich aus dem Monochord, das im Mittelalter häufig als Theorieinstrument zur Erklärung von Saitenverhältnissen verwendet wurde, aber auch teilweise als Instrument in der Musikpraxis zum Einsatz kam. Daraus entwickelte sich dann das mittelalterliche Streichinstrument Trummscheid, das ebenfalls meist nur eine einzelne Spielsaite hat. Diese ist über einen länglichen Holzkorpus von etwa 1,20 Meter bis 1,50 Meter Länge gespannt. Zu der langen Spielsaite können jedoch zusätzlich noch eine oder mehrere kürzere Saiten kommen, die zum Beispiel im Einklang oder in der höheren Oktave gestimmt waren und somit wohl als Bordune mitgestrichen werden konnten. Im 17. Jahrhundert hat sich das Instrument bautechnisch so weit verändert, dass man dafür den eigenen Namen Tromba Marina verwendet. Diese ist deutlich größer, bis zu 2,10 Meter lang. Da diese Bauform noch bis ins 19. Jahrhundert gespielt wurde, sind davon auch noch etwa 200 Instrumente erhalten.
Wahnsinn! Damit ist eine große Tromba Marina ja noch größer als ein Kontrabass. Wie wird das Instrument denn gespielt?
Das Trummscheid, also die ältere Version des Instruments, wurde beim Spielen meist frei nach oben gehalten. Bei der Tromba Marina geht das aber durch ihre Größe und ihr Gewicht nicht mehr, deshalb wird diese auf dem Boden abgesetzt. Beiden Typen gemeinsam ist der unten offene Korpus und die besondere Art der Tonerzeugung. Die Saite wird mit einem Bogen gestrichen, aber nicht wie zum Beispiel beim Cello abgegriffen, sondern der Daumen der linken Hand wird an bestimmten Punkten auf der Saite nur aufgelegt. Auf Trummscheid und Tromba Marina werden nämlich nur sogenannte Flageolett-Töne gespielt. Das Besondere an diesen Tönen ist, dass nur bestimmte Oberschwingungen als Teilschwingungen der Saite angeregt werden, deren Frequenz einem ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz der Saite entspricht. Und das funktioniert so. Wird der Finger zum Beispiel genau in die Mitte gesetzt, das entspricht einer Teilung der Saite von 1 zu 2, können nur diejenigen Oberschwingungen zustande kommen, die an der betreffenden Stelle einen Schwingungsknoten haben. Man hört dann alle Obertöne der Saite außer den Grundton. Am lautesten ist dabei der erste Oberton, es klingt also eine Oktave höher, als die Saite gestimmt ist. Bei einer Teilung auf einem Drittel der Saite ist Oktave plus Quinte mit deren jeweiligen Obertönen zu hören, bei einem Viertel die Doppeloktave und so weiter. Wenn man jetzt nur mit Flageolett-Tönen spielt, heißt das, dass man wie zum Beispiel auch bei der Naturtrompete nur Naturtöne verwenden kann. Bei frühen Trummscheiten reichte der Ambitus wohl nur bis zum achten Naturton. Man kann also vor allem nur Töne eines Dur-Akkords spielen. Bei Tromba Marina konnte man aber durch die längeren Saiten bis zum 20. Naturton und damit auch Tonleitern spielen. Gestrichen wird das Instrument übrigens zwischen dem Wirbelkasten und der Greifhand, also im Vergleich zu Geige oder Cello auf der anderen Seite der linken Hand. Ganz am Anfang habe ich ja schon angedeutet, dass dieses Streichinstrument für seinen trompetenähnlichen Klang bekannt ist. Dieser Klang wird durch einen besonderen Steg erzeugt, der sogenannte Schnarrsteg. Dieser steht nur mit einem Fuß fest auf der Decke. Druck und Schwingung der angestrichenen Saite lassen das andere, knapp freischwingende Ende des Stegs auf der Decke vibrieren. Dadurch entsteht ein schnarrender Klang, der sich mit dem Eigenton der gestrichenen Saite zu einer trompetenartigen Färbung verbindet. Die Tromba Marina war im ganzen mitteleuropäischen Raum verbreitet, also in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, Böhmen, Schlesien, Frankreich, England, Italien und den Niederlanden. Aber das Instrument war auch in Schweden, Spanien und sogar in Mexiko bekannt.
Also ein weit verbreitetes Instrument. Erstaunlich, dass es heute kaum noch bekannt ist. Wie wurde das Instrument denn musikalisch eingesetzt?
Die Einordnung des Trummscheids in die musikalische Praxis ist aufgrund der geringen Zahl von Belegen sehr schwierig. Vermutlich wurde sie unter anderem von fahrenden Musikern eingesetzt. Besser ist die Überlieferung bei der Tromba Marina. Diese kam oft in Klöstern zum Einsatz. Das Instrument wurde manchmal auch Nonnengeige oder Nonnentrompete genannt. Diese Bezeichnungen erklären sich daraus, dass die Tromba Marina häufig von Nonnen in deutschsprachigen Ländern genutzt worden ist, da es ihnen eine Zeit lang verboten war, echte Blasinstrumente zu spielen. Nahezu die Hälfte der 200 erhaltenen historischen Instrumente fanden sich in ihren Klöstern. Die Tromba Marina wurde aber auch in Männerklöstern gespielt. Mehrfach wurden in oder für Klöster eigene Kompositionen für Tromba Marina geschaffen. Häufig wurden aber auch Trompeten und zum Teil auch Geigenstimmen gespielt, sofern sich letztere realisieren ließen. Die Stimmen von Naturtrompeten eignen sich besonders gut für das Instrument, da ja auch auf der Tromba Marina nur Naturtöne genutzt werden. Auch außerhalb der Klöster fand die Tromba Marina meist in der Kirchenmusik Verwendung. Der Hauptgrund für die starke Bindung des Instruments an den Bereich der Kirchenmusik ist wahrscheinlich, dass das Spielen der Trompete der Repräsentation weltlicher Herrschaft vorbehalten war. Die Tromba Marina ersetzte also die Trompete in der sakralen Sphäre. Für die Verwendung der Tromba Marina im weltlichen Bereich sind bisher nur vereinzelte Belege bekannt. Zum Beispiel wurden ausgehend vom Namensbestandteil Marine in Festzügen, Zitat, bei den Tritons und anderen Meergöttern Trompeten Marinen verwendet. In Frankreich wurde die Trompette Marine zum Beispiel von Jean-Baptiste Lully in Ballettintermedien verwendet. Und in Italien war sie offenbar in szenischen Aufführungen ein beliebtes Requisit und wurde unter anderem von Komponisten wie Alessandro Scarlatti oder Giovanni Paisiello eingesetzt. Außerdem war die Imitation des Klangs der Tromba Marina einer von vielen beliebten Effekten auf der Violine und wurde zum Beispiel von Niccolo Paganini bekannt gemacht und teils von Vivaldi konkret vorgeschrieben. Heute ist dieses interessante Instrument weitgehend in Vergessenheit geraten und wird leider kaum noch gespielt.
Das finde ich schade, denn es ist wirklich ein faszinierendes Instrument.
In der Beschreibung des Podcasts verlinke ich euch noch ein YouTube-Video einer Instrumentenbauerin, die auf ihrem Kanal Unprofitable Instruments kuriose Musikinstrumente aus ihrer Werkstatt erklärt und demonstriert. Darunter auch eine Tromba Marina. Dabei könnt ihr auch eine Sonderform des Instruments sehen, bei der, ähnlich wie bei der Viola d'Amore, im Korpusinneren sogenannte Aliquot-Saiten, also zur Resonanz der Spielseite mitschwingende Messingsaiten, verbaut sind. Außerdem findet ihr noch eine Aufnahme von Christian Gottfried Thelonius Concerto Nummer 13 in D-Dur für Tromba Marina, Streicher, Pauken und Basso Continuo. In einer Aufnahme des Ensemble Archimboldo mit Thilo Hirsch als Solist an der Tromba Marina. Gekonnt gespielt klingt das Instrument in diesem Concerto so. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Freut euch auch schon auf die nächste Folge, in der wir mit Angelina Sova, Emily Martin und Jonas Engert über ihre Masterarbeiten sprechen. Bis dahin, tschüss!